Meine Zeit steht in deinen Händen. Psalm 31, Vers 16. Stehendes Wasser, alt, brackig, dunkel, tief. Kein Lufthauch bewegt die Oberfläche. Abgestandene Aromen steigen in die Nase. So kann es einem vorkommen am Ende dieses Jahres. Stillstand. Erneut sind alle zurückgezogen in die allerengsten Kreise. Kein Lockdown, aber es fühlt sich fast danach an. Am Ende des Jahres wirkt es kaum anders als vor 12 Monaten. Stehendes Gewässer, unbewegliche Zeiten, Stillstand, bleierne Müdigkeit. Im Gottesdienst an Silvester 2020 blickten wir zurück auf ein Jahr, das unser Leben extrem verändert und viele Menschen zu kreativen Höchstleistungen animiert hatte. In meinen Aufzeichnungen für die Vorbereitung des Silvestergottesdienstes hielt ich damals eine Beobachtung fest. Viele sprechen bei diesem Jahr im Modus: Diese Zeit war für mich wertvoll. Wir wurden mit unserer Endlichkeit konfrontiert. Es hatte auch schöne Seiten. Und ich schrieb: Als wenn man auf die Pandemie schon zurückblickt, wie auf etwas Abgeschlossenes, als hätte man sie schon überwunden. Wir haben sie auch jetzt noch nicht hinter uns gelassen. Wir stecken noch in der 4. Welle und die 5. macht sich gerade bereit am Startblock. Es gab vor einem Jahr eine reale Hoffnung. Der Impfstoff stand vor der Tür. Vielleicht würde bald das Schlimmste hinter uns liegen. Es war eine Hoffnung, die gefühlt die gesamte Gesellschaft miteinander einte und verband. Heute wissen wir es besser, zumindest präziser. Vor einem Jahr zeigte ich im Anschluss an die Predigt eine Fotoshow mit Bildern aus dem Gemeindeleben 2020. Es waren erstaunlich viele Ereignisse und Veranstaltungen zu sehen. Das hatten wir alles mit viel Mühe und Kreativität in der Gemeinde in diesem absonderlichen Jahr realisiert. Für dieses Jahr habe ich keine Fotoshow geschaffen. Es war mir aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Mir hätte eine vergleichbare Anzahl an Bildern auch schlicht gefehlt. Aber ich sage es ehrlich heraus: Ich spüre selbst das bedrückende Gewicht des stehenden Gewässers. Alt, dunkel, schwer. Die brackige Masse entzieht Kräfte, Fantasie, Kreativität mit ihren abgestandenen Duftschwaden. Nach vielen Monaten kann es plötzlich an unvorhergesehenen Stellen aufbrechen, wie eine Eruption unter der Erdkruste. Lange stand sie unter extremer Spannung. Irgendwann geht es nicht mehr. Wie oft habe ich in dieser Zeit von anderen gehört und wie oft habe ich mich selbst damit beruhigt? Wir haben ja keinen Grund zu klagen. Uns geht es gut. Wir kommen schon klar. Wir halten die Füße still. Wie viele alte und neue mutmachende Sprüche wurden gesucht, gepostet, auf Karten geschrieben. So wie dieser Vers von Konfuzius: Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als über die Finsternis zu klagen. Je länger die Dunkelheit anhält, desto stärker klingen sie für mich wie Liedzeilen von Felix Kummer in seinem letzten Lied »Alles wird gut«. Ich würde dir gern deine Angst nehmen, alles halb so schlimm, einfach sagen, diese Dinge haben irgendeinen Sinn. Doch meine Texte taugten nie für Parolen an den Wänden, kein Trost spenden in trostlosen Momenten. Ich wäre gerne voller Zuversicht, jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt, der es schafft, all das einfach zu ertragen. In den Aufzeichnungen für die Silvesterpredigt vom letzten Jahr stieß ich wieder auf einen Vortrag, den ich damals verlinkt hatte. Er stammte aus dem November 2020 von Jonathan Lear, einem amerikanischen Philosophen und Psychoanalytiker. Ich hatte ihn in diesem Jahr schon einmal im August in einer Predigt erwähnt. Es war die Predigt mit dem Indianerhäuptling. Der Titel des Vortrags lautet »Sich das Ende vorstellen, Teil 2« und beschäftigt sich mit den Folgen der Pandemie für unser kulturelles und existenzielles Dasein. Jonathan Lear beschreibt, wie die Pandemie unsere Angst gegenüber der Zukunft intensiviert. Vor allem erschüttert sie das Vertrauen in die Stabilität unserer kulturellen Errungenschaften, unserer Werte und der Grundfesten unserer Gesellschaften. Lear geht zurück auf einen kurzen Text Sigmund Freuds aus dem Jahr 1915. Er heißt Vergänglichkeit. Lear interpretiert ihn so, dass sich Freud darin mit den Auswirkungen des Ersten Weltkrieges auseinandersetzt. In einer Weltkatastrophe kann man einen psychischen Schaden davontragen. Die Verletzung mag schwer zu erkennen sein. Die Katastrophe bedroht und erschüttert unser Bild von uns selbst. Sie konfrontiert uns mit der grundlegenden Verwundbarkeit unserer Werte. Was unsere tragenden Worte für uns bedeuten, das wird uns fraglich. Was etwa Liebe, Solidarität, Gerechtigkeit und so weiter meinen, all das zeigt Zerbrechlichkeit in Zeiten von Katastrophen. Der Bibelvers, der über dem Silvestertag steht, klingt auch wie einer dieser unzähligen schönen Trostsprüche, mit denen wir Trost zu spenden versuchen in trostlosen Momenten. Meine Zeit steht in deinen Händen. Doch diese fünf Wörter aus Psalm 31 lassen in keiner Weise die Wucht und die Erschütterung in diesem Psalm erahnen. So heißt es in Psalm 31. Hab Erbarmen mit mir, Herr, denn mir ist Angst und Bange. Mein Leben verschwimmt mir vor Augen, das Leid dringt mir durch Seele und Leib. Ja, mein Leben zerrinnt unter Schmerzen und unter Seufzen vergehen meine Jahre. Vergessen bin ich wie ein Toter, keiner hat mehr ein Herz für mich. Ein Scherbenhaufen, das bin ich. Das sind erschütternde Worte von einem Menschen, der bis ins innerste Mark leidet. Er fühlt sich verfolgt, alleine, zerschmettert in Scherben, ein zerbrochener Mensch. Hier ist kein »Mir geht's ja noch gut, ich kann nicht klagen und ich halte die Füße still. Vergessen bin ich wie ein Toter.« Hier spricht jemand, der die Nähe des Todes spürt, sowie eine Realität, die nach ihm greift. Wenn man den Psalm liest, kommen einem diese Formulierungen leicht übertrieben vor. Vergessen wie ein Toter. Da ist man nicht tot, wenn man so etwas sagt. Aus heutiger Sicht ist das über die Maßen übertrieben. Doch hier zeigt sich ein Phänomen aus der Zeit des Alten Testamentes, das Denken in Bildern. Man kann sagen, der Psalmbeter fühlt sich extrem bedrängt. Seine Situation ist vergleichbar mit der eines tatsächlich Toten, aber sie ist nicht identisch damit. Der Beter hat die Nähe und die Macht des Todes erfahren. Und diese Todeserfahrung, sie ist real. In seiner Not schwebt der Beter irgendwo zwischen Leben und Tod. Aber für ihn sieht das klassische Problem mit dem halb vollen oder dem halb leeren Glas Wasser so aus. Er ist dem Totenreich nahe, und das ist ihm entscheidend. Nicht der Gedanke, dass er doch noch lebt. Ihm ist es sehr bewusst, wie präsent das Totenreich mit seiner Ausstrahlung mitten im Leben ist. Darin zeigt sich eine merkwürdig andere Vorstellung vom Raum, als es bei uns heute vorherrscht. Es ist ein Denken im Sinne von ein Teil fürs Ganze. Wer im Leben den Machtbereich des Todes oder der Unterwelt spürt und in ihren Bann gerät, der gerät ganz und gar in ihren Einflussbereich. Für die Menschen zur Zeit des Alten Testamentes war Gott vor allem ein Gott des Lebens. Und so wendet sich der Beter von Psalm 31 an Gott. Der Herr möge ihn aus dem Bereich der Unterwelt retten. Ich aber vertraute auf dich, Herr. Ich bekannte, du bist mein Gott. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Bei diesen letzten Worten betreten wir wieder vertrautes Terrain. Aber es lohnt sich, hier noch einmal genauer hinzusehen. Es ist merkwürdig. In den Psalmen wird immer wieder und sehr derbe geklagt. Die innere Verfassung wird Gott klagend entgegengehalten. Gott wird dabei auch angeklagt, und zwar alles andere als zimperlich. Das Klagen kommt in unseren Gottesdiensten heute so gut wie gar nicht mehr vor. Es begegnet auch in der Theologie und im Glauben kaum. Der katholische Theologe Ottmar Fuchs hat einen Grund dafür ausgemacht. Und interessanterweise spielt dieser Grund auch schon in dem kurzen Text von Sigmund Freud eine zentrale Rolle: die Unfähigkeit zu trauern. Wir neigen dazu, das Unangenehme und Belastende nicht an uns heranzulassen. Wir wagen es nicht, die Traurigkeit überhaupt bewusst zu spüren, sie nachzuvollziehen, zu denken, was die Not mit uns macht. Dem Trostlosen begegnen wir lieber mit einem positiven, mit einem mutmachenden Spruch. Das fällt uns leichter, als die Trauer über den Verlust bewusst zu erleben. Wir suchen nach schnellen, nach positiven, nach absichernden Gedanken. Uns fehlt die Fähigkeit, unsere Zuflucht schlicht bei Gott zu suchen, nämlich in dem Vertrauen, dass nichts von dem, woran wir leiden und was uns verzweifeln lässt, dass nichts davon aus unserer Beziehung zu Gott herausfällt. Gott ist auch dafür zuständig. Er ist ein Gott der Lebenden und er kann uns aus dem Machtbereich der Unterwelt herausziehen. In der Klage wendet sich der Psalmbeter nach vorne. Er erwartet ein Ende der Not von Gott her. Bei dem Wort Klage denken wir heute vor allem an Totenklage, an Trauerfeiern, an Beerdigungen. In den Psalmen gehört Klage zum Gottesdienst. Klage gehört mitten hinein in die Beziehung zu Gott. Klagen behaftet Gott bei seinem Verantwortungsbereich. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist Gottes Verantwortungsbereich. In deiner Hand liegt meine Zukunft. In deiner Hand ruht meine Zukunft. Unsere Zeiten in Gottes Hand. In deiner Hand meine Zeiten. So heißen diese beiden hebräischen Wörter wörtlich übersetzt. Nicht einmal ein ordentliches Verb steht dabei. Selbst dafür war wohl keine Zeit. Aber das braucht es auch nicht. Ob die Zeiten nun ruhen, ob sie liegen, stehen oder ob sie einfach sind. An dieser Stelle kommt ein überaus tiefes, ein herzliches, ein bewegendes Vertrauen auf Gott und auf seine lebendige Ewigkeit zum Ausdruck. Gott ist alles andere als ein stehendes Gewässer. Unsere Zeit steht nicht einfach still, fest und einbetoniert wie ein Block in Gottes Händen. Unsere Zeit wird in seinen Händen flüssig, fließend, beweglich und zugleich gehalten. Meine Zeit in Gottes Händen. Dieses Bekenntnis lässt uns unsere Zeit in ihren unendlichen Perspektiven und ihrer Beweglichkeit überhaupt erst wahrnehmen. meine Zeit in Gottes Händen. Dieses Bekenntnis lässt uns unsere Zeit in ihren unendlichen Perspektiven und in ihrer Beweglichkeit überhaupt erst wahrnehmen. Im Vertrauen auf Gottes Ewigkeit und auf sein Handeln in der Zeit können wir die Nuancen, die unterschiedlichen Entwicklungen entdecken. Unsere Zeiten sind kein stehendes Gewässer, in dem alles immer gleich ist. Unsere Zeiten verändern sich mehr und entwickeln sich stärker, als wir mit unseren Gefühlen und mit unserer müden Seele überhaupt abbilden können. Gottes Ewigkeit meint, dass wir uns konzentrieren können auf das, was jetzt an der Zeit ist. Unsere Zeiten in Gottes Händen. Das schenkt Zuversicht, dass wir in dem dauernden Wandel, in allen schönen Momenten und in bitteren, krisenhaften Zeiten, trotzdem dauerhaft bewahrt sind. Das, was wir sehen, das, was wir erleben, ist nicht alles. Und es bleibt nicht immer so. Das können wir erwarten im Vertrauen auf die Worte im Psalm 31. Unsere Zeiten in Gottes Hand, auch im nächsten Jahr, in allen Wellen, in allen Höhen und Tiefen, überall führt er uns zum frischen Wasser. Amen.